Für mich waren es die letzten zusammenhängenden Dienste, die ich in diesem Jahr getan hatte, Anfang März, als ich in einer Gemeinde war und über den Propheten Daniel gesprochen habe. Und heute mache ich es wieder. Warum? Weil es einfach solch eine geistliche Fundgrube ist. Wir werden nur die ersten 6 Kapitel durchnehmen und nicht so sehr die Prophetien des Daniel, nicht so sehr auf die Weltreiche eingehen, sondern mehr etwas auch für uns persönlich haben in der Betrachtung dieses Buches, das uns Gott hinterlassen hat und durch das wir wirklich viel Gewinn haben dürfen. Das werden wir vielleicht dann sehen, wenn ich dann Samstagmorgen die letzte Bibelarbeit zu dem Propheten Daniel gehalten habe, was Gott alles in sein Wort hineingelegt hat. Wirklich eine geistliche Schatzgrube. Aber man muss manchmal tiefer abtauchen. Das ist wie bei einem Bergwerk. Ja, die Schätze liegen nicht oben. Man muss graben und tief hineingehen und dann werden wir manche Steine finden. Und mit denen muss man wieder hochgehen und sie umsetzen, damit wir auch einen geistlichen Gewinn davon haben. Nicht nur eine Erkenntnis, sondern dass sie auch anderen zum Segen wird. Ich werde vieles jetzt zum Buch Daniel nicht sagen. Warum? Weil wir nicht die Zeit dazu haben. Ja, allein die Einleitungsfragen zum Buch Daniel, die würden einige Stunden füllen. Das erspare ich mir fast alles, sondern ich will einsteigen in Kapitel 1 heute Abend unter der Überschrift Wissen, um was es geht und worauf es ankommt. Wissen, um was es geht und worauf es ankommt. Und ich will zuerst doch einen kleinen, kurzen, historischen Überblick geben über die Situation des Daniel und die Entstehung dieses Buches. Es war im Jahre 605, als Nebukadnezar der II. Das erste Mal in Jerusalem war. Und nach Jerusalem hineingegangen ist und dort mehrere Gefangene gemacht hat und dann wieder zurück nach Babylon. Und unter diesen Gefangenen war Daniel mit seinen Freunden. Daniel war zu dieser Zeit etwa 15 Jahre alt, aber von edler Abstammung. Nun, das wir noch sehen werden, ein hochbegabter, intelligenter junger Mann, gewaltig. Und das Besondere ist, wenn intelligente Menschen, begabte Menschen, gottesfürchtig sind. Dass sie immer noch wissen, es steht noch einer über mir, dem ich einmal für all diese Dinge Rechenschaft abgeben muss. Und deswegen will ich mein Leben so gut einsetzen, dass ich es am Ende nicht bereue. Ein unbereubares Leben führen. Und Daniel ist eine der großen Ausnahmen in der Bibel. Warum? Weil von Daniel nichts Negatives berichtet wird. Wir können zu Mose gehen, wir können zu Josua gehen, wir können zu Abraham, zu den Erzvätern gehen. Ja. Überall ist auch Schatten dabei. Und Daniel ist mit der, von dem viel berichtet wird. Und zwar über einen Zeitraum von 75 Jahren etwa. Von dem nichts Negatives berichtet wird. Und das ist natürlich was Gewaltiges. Ja, wenn man so einen Menschen betrachten darf, nicht, dass dieser Mann sündlos gewesen wäre, er hat auch von der Vergebung gelebt. Er hat sich 3-mal am Tag nach Jerusalem ausgestreckt, weil er wusste, ja, dort ist ein Tempel, noch ein Tempel, zum Schluss war keiner eben mehr da, ab 586 vor Christus. Und ich brauche genauso Vergebung wie alle anderen, die hier in Babylon leben. Aber er hat ein vorbildliches Leben geführt, das einen aufbaut. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn ihr das Alte Testament lest, von Königen lest, ja, dass sie einen guten Anfang gemacht haben. Denken wir an den Salomo. Was hat der für einen super Start gehabt, ja, in seiner Beziehung zu Gott und wie ist er geendet? Ein Mann, der in den Götzendiensten, die Vielweiberei hineinging und wegen seiner Sünden das Reich gespalten wurde. Und da ging, von da an ging es fast nur noch bergab. Im Nordreich auf jeden Fall, hat keinen gläubigen König mehr gehabt bis 722 von etwa 930, als Salomos Herrschaft zu Ende ging. Und so sehen wir jetzt hier bei diesem Daniel etwas Erquickendes, Wohltuendes, ja, wo man durchatmen kann, wenn man die Bibel liest, wo man nicht weggeht und denkt, ach Menschenskind, warum hast du das nur gemacht, ja? Wärst du doch dem Herrn treu geblieben? Daniel blieb dem Herrn treu. Wie lange? 75 Jahre. Und wie startete er seine Karriere in Babylon? Eben als ein Weggeführter, als einer, der hunderte von Kilometern verschleppt wurde, der nie mehr nach Jerusalem kam, aus seiner Verwandtschaft, von seinen Freunden weggerissen, herausgerissen wurde. Wenn einer Grund gehabt hätte, Gott anzuklagen, wäre es der Daniel gewesen. Gott, warum hast du das zugelassen? Ich bin doch nicht an dem Elend schuld. Sondern daran waren viele Könige vor ihm schuld, dass es so kam. Und zum Schluss war es ja der König Manasse. Jetzt war noch am Ende seiner 55-jährigen Herrschaft Buße getan hat, aber das Gericht stand fest, das Südreich wird in die Verbannung gehen und es gibt nichts mehr. Und dann gab es nur noch ein paar komische Könige dort in diesem Reich und dann kam eben Nebukadnezar. Und der Nebukadnezar kam dreimal nach Jerusalem, 606, 605 das erste Mal, 597 das zweite Mal, dann wurde die Oberschicht weggeführt in Jerusalem und 586, wo dann der Tempel zerstört wurde. Er hat regiert bis etwa 562 vor Christus, Nebukadnezar der Zweite, also über eine lange Zeit war er König und er war der Mann, den Gott gebrauchte, um sein Gericht an seinem Volk zu vollziehen. Es wird zum Beispiel deutlich hier in Vers 2, dass der letzte König, der König hier, den der Daniel noch kennengelernt hat, es war der Joachim. Ja, dass hier geschrieben steht, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte aus dem Haus, aus dem Tempel. Warum ist diese Anmerkung wichtig? Diese Anmerkung ist wichtig deshalb, weil wer damals Kriege gewann, dessen Gott war der Stärkste. Also wenn Israel verlor, war das immer eine Dokumentation für die Heidenvölker, ihr Gott versagt, er ist doch nicht der Allmächtige. Der Ruf Gottes stand auf dem Spiel. Und seine Ehre, seine Macht, seine Herrlichkeit, all das, was dem einzig wahrhaftigen Gott Jahwe anheimgestellt wird in der Bibel und von ihm berichtet wird. Und wenn jetzt ein gegnerisches Heer kam und sein Volk besiegte, hieß das, Gott ist schwach geworden. Und deswegen ist diese Anmerkung in Vers 2, Kapitel 1, so wichtig, nämlich der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Hinter all diesem Tohu Wabohu, in dem ganzen Niedergang, behielt Gott den Überblick und Durchblick. Und das ist auch in unserem Leben so, wenn es manchmal drunter und drüber geht. Ja. Wenn die eine negative Nachricht die andere jagt und wir nicht mehr den Kopf hochkriegen und wir geknickt unsere Tage leben oder vielleicht auch Jahre, wo wir nur noch dahinschleichen, dass wir wissen dürfen, es behält einer den Überblick, auch heute in der Weltgeschichte. Es geschieht nichts ohne den Herrn, das wissen wir theoretisch. Aber es ist immer wieder wichtig, sich das auch mal an ganz bestimmten Worten der Bibel noch mal in Erinnerung zu rufen. Wer Könige einsetzt und absetzt, das ist der lebendige Gott. Und sonst keiner, auch heute. Er setzt Könige ein, er setzt Machthaber ein, die uns überhaupt nicht gefallen. Ein Kim in Nordkorea, den hat der Herr eingesetzt. Glaubt ihr das? Steht geschrieben, keine Obrigkeit außer von Gott. Römer 13, schreibt Paulus. Und deswegen sollten wir ganz anders auch Weltgeschichte betrachten. Und gerade das Buch Daniel macht ja in starker Weise deutlich, wie Gott der Lenker der Weltgeschichte ist und sie auf Jahrhunderte hin vorhersagt. Und deutlich macht, das wird kommen, das wird kommen. Zum Beispiel in Daniel 2, Daniel 7 werden wir nicht durchnehmen in diesen Tagen. Nur einen gewissen Aspekt in Daniel 3, in Daniel 2. Ja, also Daniel, er war ein Spielball der Mächte. Eines verlorenen Israels und eines mächtigen Babylons. Und da trottet dieser Junge mit seinen 15 Jahren über hunderte von Kilometer ostwärts, fern seiner Heimat, nie mehr wird er sie sehen. Und da denkt man, was für ein verlorener Kerl, was für ein armer Junge, was soll aus dem werden, wenn die Eltern nicht da sind, ne? Und schützend ihre Hand darüber halten, die allmächtigen Helikopter oder sonstige Eltern, ja, die dann über den Kindern kreisen und denken, sie müssen ja aufpassen, dass dem Kindlein nichts passiert, ja, wo Verantwortung total überzogen ist. Gott nimmt uns manchmal heraus aus sicheren Verhältnissen, um zu zeigen, dass er der Herr ist. Und nicht, dass unsere Sicherheiten, die wir haben, und die angenehmen Dinge unsere Sicherheit sind. Auch nicht ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat, wie wir ihn haben dürfen. Nur ganz wenige Länder auf der Erde haben. Das ist nicht unsere Sicherheit. Und doch verlassen wir uns ruckzuck darauf und meckern, wenn es anders läuft. Deutschland ist ja eines der zufriedensten Länder auf der Erde. Wir sind ja bekannt dafür, weil Gott uns so reich gesegnet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Ausland sind wir bekannt als dankbare, zuvorkommende, zufriedene Menschen, ja, die nicht meckern und die nicht kritisieren und die wirklich ein super Zeugnis von der Güte Gottes ablegen. Könnte sein, ist aber nicht, das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Ja. Wir Deutschen sind sehr kritisch und wir wissen sehr, sehr viel, denken wir jedenfalls. So, zurück zu Daniel. Zurück zu der Geschichte damals, also die Babylonier waren die Weltmacht Nummer 1 um das Übergang vom 7. zum 6. Jahrhundert, also um 600 herum. Und blieben es bis zum Jahre 539, als die Meder und Perser dann die Macht im Vorderen Orient übernahmen. Was kann ein Leben in der Verbannung ausrichten? Was kann ein Leben ausrichten, Leute? Was, ja, können wir eigentlich sagen, da geben wir keinen Pfennig mehr drauf. Da setzen wir nichts mehr drauf auf so ein Leben. Und dann müssen wir immer wieder zu dem Bekenntnis kommen, aber Gott, aber Gott. Gott ist nicht am Ende, wenn Weltreiche in Schutt und Asche versinken. Gott fängt wieder an, durch einzelne neue Geschichte zu schreiben, die er sich herausnimmt, auf die er aufpasst, die er führt, die er segnet und die sich segnen lassen. Wir lassen es ja nicht immer zu, dass Gott uns segnet. Durch Undankbarkeit verwehren wir ja, Gott uns zu segnen. Jetzt kam dieser junge Mann mit 15 Jahren und seinen drei Freunden, ja, nach Babylon. Wie gesagt, er war ein Mann, der junger Mann, der außergewöhnlich war, das sehen wir an der ganzen Geschichte, und der es blieb. Ja, es sind manche Sterne, manche Stars, ja, die hochgerühmt waren, auch in evangelikalen Kreisen. Irgendwann sind sie abgestürzt, nur noch erloschen. Man hört nichts mehr von ihnen. Unterwegs hat sie Satan gekriegt und sie haben sich kriegen lassen, haben eingewilligt. In dieser besonderen Lebensgeschichte des Daniels über einen Zeitraum von knapp 8 Jahrzehnten geht es um die unterschiedlichsten Herausforderungen inmitten eines zutiefst heidnischen Umfeldes. Und wenn wir heidnisches Umfeld sagen, dann heißt das götzendienerisches Umfeld und gleich dämonisches Umfeld. Also wo Satan und seine Dämonen die Zügel in der Hand hatten. In diese Umgebung hinein sendet Gott seinen Daniel mit seinen 3 Freunden. Nicht nur alleine, nicht nur im Ausland, nicht nur im Elend, sondern jetzt auch noch in solch eine furchtbare, finstere Umgebung. Tag und Nacht lebte Daniel in dieser dämonisch geprägten Welt. Und das Buch Daniel zeigt uns seinen Dienst unter 4 Königen, unter denen er lebte und sich nie etwas zu Schulden kommen ließ, nie korrupt wurde. Die große Gefahr aller, die in verantwortungsvoller Position stehen. Wen hätte das in Jerusalem gejuckt, ob Daniel korrupt wäre? Seine Eltern waren nicht da, vielleicht getötet. Er und seine 3 Freunde hätten es sich gut gehen lassen können, gut im Sinne dieser Welt. Sie hätten die Orgien mitfeiern können. All das. Und etwas nicht zu tun, wenn mich Bekannte nicht beobachten, das ist wahre Größe, Leute. In der Verborgenheit zeigt sich, wer ich bin, was mein Charakter ausmacht. Da, wo ich alleine bin, nicht unter Beurteilung einer Öffentlichkeit, wenn ich hier stehe, reiße ich mich natürlich am Riemen vor euch. Versuche, ein gutes Bild abzugeben, versuche, mehr oder weniger Erfolg, ja, und will auch hier nicht irgendwelche Fäden austragen öffentlich. Will ja als friedfertiger Prediger hier erscheinen. Aber was ich wirklich bin, das zeigt es, wenn ich die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Wenn ich alleine vor dem Computer sitze, dann wird mein Charakter offenbar, Leute. So einfach ist das. Was wir zu Hause sind, das sind wir wirklich. Und Daniel, er hätte, Entschuldigung, darf ich mal den Ausdruck gebrauchen, um das deutlich zu machen, er hätte die Sau rauslassen können in Babylon. Ja, er hätte wirklich es krachen lassen können. Er hätte die tollsten, gewaltigsten Partys feiern können und keiner hätte ihn dafür angeklagt. Und Gott hatte etwas in ihn hineingelegt, das ihn bewahrte, vor solch einem verderblichen Lebensstil, nämlich Gottesfurcht. Gottesfurcht bewahrt. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wenn uns Gottesfurcht fehlt, fehlt uns eine entscheidende Komponente in der Nachfolge Jesu. Was hat der Luther bei der Erklärung des 1. Artikels gesagt? Ja, bei nicht 1. Artikel, sondern 1. Gebot. Ja, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sagt er? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Was ist heute übrig geblieben? Lieben. Lieben ist übrig geblieben. Welche Liebe auch immer dabei gemeint ist. Aber das Fürchten, die Gottesfurcht, ist solch eine wesentliche Komponente in der Nachfolge, ohne die wir versagen, wenn wir in Versuchung geraten. Mir hat das mal ein Bruder gesagt, da vor über 40 Jahren, der mir entscheidend zum Segen wurde und der mit mir betete und der mit mir rang, dass ich mein Leben auf die Beine kam. Ich war damals schon Prediger, aber das heißt ja nichts. Was heißt er schon? Und er sagte, Helmut betet darum, dass Gott dein Herz mit Gottesfurcht erfüllt, das wird dich vor vielem bewahren. Es bewahrt mich davor, dass ich mich räche an anderen. Geheime Rachefeldzüge durchführe. Das bewahrt mich davor, dass ich andere hochnäsig begegne, sie abtropfen lasse. Dass ich sie negativ denunziere. Die Gottesfurcht wird mich davor bewahren. Und wenn sie mich nicht bewahrt, dann wird es schwierig. Dann krampfen wir uns einen ab und zum Schluss kommt auch das Negative raus. Also, Daniel kam nun in dieses heidnische Umfeld. Und er ist ja in der Bibelkritik, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in der Bibelkritik einer, der nie gelebt hat. Ja, das ist einfach so. Ich habe eben noch mal bei einem Theologen nachgelesen. Robert Wilson, 19. 20. Jahrhundert, der sich über 45 Jahre intensiv mit dem Alten Testament beschäftigt hat und der einmal 10.000 Dokumente durchblättert und durchforstet und erforscht hat, um ein Argument der Bibelkritik zu widerlegen. Als er Theologie studierte, kannte er das Neue Testament in Hebräisch schon auswendig. Er konnte zum Schluss alle Sprachen, die relevant sind, um Bibeltexte auslegen zu können. Und das waren mit manchen anderen wie Deutsch, der kannte eine Sprache nicht, die wurde in Heidelberg gelehrt, er ist als Amerikaner hingegangen, weil er schon Deutsch konnte und hat diese Sprache gelernt in 2 Jahren. Also zum Schluss waren es dann 20 Sprachen, die er beherrschte. Er hat gesagt, ich habe das alles erforscht, jedes Argument der Bibelkritik und es ist zum Schluss nichts übrig geblieben. Leute, die Voraussetzung fehlt mir und die fehlt euch. Nur müsst ihr immer aufpassen, wenn irgendwo gesagt wird, ja darin sind sich die Theologen, die wissenschaftlich arbeiten, eins. Leute, ich weiß ein bisschen auch, wie Theologen arbeiten. Ich zähle mich ja auch ein bisschen zu der Zunft. Ja, obwohl ich lieber als Kind Gottes bezeichnet werden möchte. Aber für die Welt ist okay, gut. Leute, hier haben wir Geschichte Gottes vor uns. Das hat sich so zugetragen, wie es geschrieben steht. Mag für euch nicht das große Problem sein. Aber das ist wichtig, dass man weiß, das hat stattgefunden. Und hier haben wir einen autoritativen Bericht über die Ereignisse im 6. Jahrhundert, wie sie in Babylon stattgefunden haben. Wisst ihr, was Daniel heißt auf Deutsch? Ich stelle immer eine Frage, wenn ich was trinken will, ja?
Gottes Richter.
Genau. Gott ist mein Richter. Das ist ein schöner Name, ne? Super. Ich heiße nur Helmut. Gibt es im Hebräischen nicht. Soll aber daherkommen, hell und mutig. Ja. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Hell und mutig, ja. Aber hebräische Namen, da waren Wünsche ausgedrückt, da hat man schon vielleicht Charakterzüge gesehen, schon vielleicht schon wie bei der Geburt des Jakob, ja, der Hinterlistige, der Fersenhalter, und hat das dann in die Benennung der Person hineingelegt. Und das ist ein Zeugnis, dieser Mann, der hieß nicht nur Daniel, sondern der lebte wie ein Daniel. Gott ist mein Richter. Ich weiß, dass ich einmal Rechenschaft ablegen muss vor Gott. Über jeden Tag, den ich in Babylon gelebt habe, über jedes Wort, das ich geredet habe. Matthäus 12, 34 folgende. Und deswegen will ich dieses eine Leben nutzen. Und deswegen das Thema Wissen, worauf es ankommt. Ich will dieses eine Leben nutzen, egal wo ich bin, auch an Orten, wo mich keine Seele kennt. Da will ich als Jünger Jesu leben. Und da will ich nicht nur irgendetwas abgeben. Dieser Jude Daniel, der ist für alle Welt ein Vorbild. Und weil man nichts an seinem Charakter findet, dann stellt man ihn grundsätzlich in Frage. Irgendetwas findet man ja immer. Er war ein Sklave. Er war erstmal ein Nobody, als er dorthin kam nach Babylon. Sehr schnell wurde er ja auserwählt, aber er blieb ein Sklave. Sklaven gab es zu aller Zeit, Leibeigene. Der König konnte mit ihm machen, was er wollte. Das war in der Zeit des Neuen Testaments auch so. Und was schreibt Paulus den Sklaven? Geht auf die Barrikaden. Kämpft um eure Freiheit. Das ist euer verbrieftes Recht von Gott her, als Ebenbild Gottes. Die Sklaven ermahne ich, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen. Leute, und was waren das für Herren? Das waren Heiden, das waren Götzendiener. Da würden manche von uns sagen, wir sind ja schlau als Deutsche, wir würden sagen, ein Götzendiener diene ich doch nicht. Was die Kanzlerin sagt, ist mir völlig Schnuppe. Was die Politik sagt, was die Anweisungen bei Corona sind, ja, das juckt mich überhaupt nicht. Ist das die Einstellung eines Sklaven Christi, der Jesus verherrlichen will in dieser Welt? Die Sklaven ermahne ich, ihren eigenen Herrn sich in allem unterzuordnen, sich von Gott her wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen. Sie hatten nur eine Sache, wo sie vielleicht widersprechen mussten, nicht mitziehen konnten. Wenn es wirklich direkt gegen Gott ging oder gegen Menschen. Dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Das steht auch fest. Ne? Nicht zu unterschlagen, ihr Sklaven, alle gute Treue zu erweisen. Wozu? Damit sie die Lehre unseres Heilandes Gottes in allem zieren. Titus 2, Vers 10. Vers 9 und 10. Wozu lebe ich in dieser Welt? Damit meine Worte durch mein Leben geziert werden, Vollmacht bekommen, Durchschlagskraft die Worte. Denn ob meine Worte Durchschlagskraft haben, das hängt ganz entscheidend mit an dem Leben, wie ich es lebe. Es ist dem Herrn ein Gräuel, über Hingabe zu predigen und ein eigensüchtiges Leben zu leben. Daniel wurde nun auf die Probe gestellt im Ausland. Und es ist wichtig, dass wir unsere Herausforderungen erkennen und annehmen, wie es ein Daniel auch getan hat, in einem zarten Alter von 15 Jahren anfing, hier zu sagen, nein, ich werde mich an Gott ausrichten. Und das hatten die vier sehr schnell spitz. Hier werden wir geprüft von Gott. Diese Situation ist eine Prüfung von Gott. Und Gott prüft uns jetzt im Ausland, wie wir gegenüber Menschen eingestellt sind, die uns bitteres Leid zugefügt haben. Werde ich mich rächen? Werde ich zurückschlagen? Die Leute haben mich deportiert aus meiner Heimat, meine geliebte Heimat. Ich werde sie nicht mehr sehen. Den soll ich dienen? Merken wir, wie fremd so eine Einstellung in unserer Zeit ist. Wir wählen uns die Leute sehr gut aus, denen wir dienen wollen. Und wissen ganz genau, der hat es verdient, der hat es nicht verdient. Wenn Jesus so gedacht hätte, dann würden wir heute alle noch in der Patsche sitzen. Hätte es keinen Erlösten gegeben, wenn der Herr so gedacht hätte. Und was sagt Paulus, Philipper 2, 5? Diese Gesinnung sei auch in euch, die in Christus war. Daniel lebte Christusgesinnung in einer Welt, die seinem Glauben diametral gegenüberstand. Und die ihn überhaupt nicht wollte. Aber Daniel sagte sich, was ich hier lebe, lebe ich meinem Herrn. Und das hat er durchgezogen. Mit seinen drei Kameraden, die das gleiche Schicksal wie er erlitten hatten, denen viel Unrecht getan wurde. Und sie waren nicht schuld an der Misere in Jerusalem. Da waren andere schuld. Und sie mussten es ausbaden. Es hätte 1000 Gründe gegeben, anders zu handeln. Aber Daniel tat es nicht. Und wer seiner eigenen Empfindlichkeit, seinem eigenen Recht den Abschied gibt, der erlebt etwas, nämlich Fürsorge Gottes. Gottes Fürsorge erleben wir oft nicht aus einem Grund, weil wir unsere Rechte durchsetzen wollen. Nun weiß ich die ganze Diskussion, ich bin ja auch schon ein bisschen länger auf Gottes Erdboden und in der Gemeinde Jesu, ja, man kann ja nicht zu allem Ja und Amen sagen, das wissen wir alles, Leute. Aber wir müssen jetzt erspüren, worum geht es in Daniel? Was ist die Analogie zu uns? Das müssen wir erspüren. Dieser Mann wurde Unrecht getan und diesen Leuten diente er, die ihm Unrecht taten. Das ist schwer. Für mich fast unmöglich, muss ich euch sagen. Ich bin ein Mensch, der sehr auf Recht getrimmt ist. Und wenn es nicht recht zugeht, da habe ich mir schon so oft meinen Mund verbrannt. Es führte einmal zur Ablösung in einer Stelle, dass ich irgendwann den Stuhl vor der Tür hatte. Natürlich im Reich Gottes. Aber ich habe gesehen, hier sind Dinge, die unrecht sind. Die habe ich angesprochen. Und das war bestimmt nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, die war nicht gut. Ich habe es schwer gemacht, den Leuten zuzuhören. Wir machen ja manchmal das Richtige und machen es so falsch. Gut gemeint und schlecht gemacht. Nun bekommt der Daniel einen neuen Namen. Nicht mehr Gott ist mein Richter, sondern Belshazzar. Kapitel 1, 7. Das heißt so viel wie Beschützer des Lebens des Königs oder auch Fürst des Bel. Und Bel war der Teufelsfürst. Und was hat Daniel gemacht? Hat er gegen den Namen gekämpft? Er hat nicht dagegen gekämpft. Ich bin mit einem Missionar einige Male in Indien gewesen. Der hat auch einen heidnischen Namen. Den hat er heute noch. Und da haben ihm schon so manche Christen geraten, ja, da musst du einen anderen Namen nehmen. Leute, was andere über mich sagen, bestimmt mich nicht, das ist nicht meine Identität. Was ist meine Identität? Das, was Gott über mich sagt, das ist meine Identität. Und Gott sprach etwas anders über Daniel aus. Und nicht, was die Leute hier sagten, das war nun mal so. Es war nach dem Namen meines Gottes, wurde er genannt, Kapitel 4, 5, kann man das nochmal nachlesen. Im Neuen Testament ist Bel, Beelzebul, der Oberste der Dämonen, ein Ausdruck für den Teufel, den Satan. In der neuen Namensgebung drückte der König von Babylon sein Verfügungsrecht über seine Untergebenen aus. Mit Haut und Haaren gehört ihr mir. Das war so. Und es war letztlich nicht so. Es war ein anderer, dem Daniel gehörte. Diese Namensänderung war unrevidierbar, unvermeidbar. Daniel konnte sie nicht verhindern. Aber nun stand ja Daniel, das wie ich es eben gesagt habe, zwei Möglichkeiten offen zu leben in Babylon. Einmal Karriere und Lust auf Kosten seiner Gottesbeziehung. Und das andere, ein eindeutiger Gehorsam gegenüber seinem guten Gott und Vater im Himmel. Er hat nicht an Stellen gekämpft, wo es nicht wesentlich ist. Wir müssen immer gucken, wenn wir kämpfen, ob es wirklich wesentlich ist. Ich bekomme immer wieder Mails von verschiedenen Leuten, ist völlig klar. Wenn man so lange unterwegs gewesen ist, kennt man viele. Viele Geschwister, Tausende, denen ich begegnet bin. Und manche schreiben mir dann, dagegen müssen wir aufstehen und dagegen. Manches ist berechtigt. Und bei manchen Dingen denke ich, Leute, passt auf, dass ihr euch nicht in Kämpfe verliert und dahin eure Zeit und Kraft investiert, die es letztlich nicht wert sind. Es gäbe jetzt viele Beispiele, lassen wir es. Daniel wusste, worauf es in einem Leben unter Gott ankommt. Er wusste, an welcher Stelle er Flagge zeigen musste und an welcher Stelle er schweigen sollte, nicht aktiv werden. Und das verwechseln wir manchmal. Eben da, dass wir in Dinge einsteigen, wo wir uns reizen lassen, und dann Kämpfe gekämpft werden, die nur negativ und destruktiv sind und auch enden. Ihr Lieben, keine Namensgebung eines anderen kann mein Leben bestimmen. Wohin mein Leben geht, entscheide ich. Das entscheidest du. Glaubt ihr das? Wir wollen das immer schnell auf Gott abschieben, ne? Nein, wir entscheiden. Gott hat uns als ein Ebenbild geschaffen. Wir können denken, wir haben den Kopf nicht nur zum Haare schneiden, ne? Oder dass die Krawatte nicht runterrutscht, ne? Sondern wir haben den Kopf, um verantwortliche Entscheidungen zu treffen für unseren Gott. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Lehrer in der Gemeinde Jesu, die uns weitergeholfen haben in manchen Fragen. In welche Richtung sich unser Leben entwickelt, das entscheiden wir. Und als was wurde Daniel später bekannt in Babylon? Als was? Wir werden es noch sehen, ne? Werden uns das noch näher anschauen. Geht ja dann übermorgen weiter. Und wenn man solch ein Vertrauen zu seinem Gott hat, dann kann man in Gott ruhen und man muss nicht herumzappeln und um sich schlagen. Und sein Vertrauen auf die gute Führung Gottes und den Schutz Gottes war riesengroß bei Daniel. Und so ehrte er Gott, indem er nicht in Panik verfiel, wie es in Jesaja 30, Vers 15 steht. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Stelle, habt es schon mal gehört, in einer Predigt, wo dieses kostbare Wort zitiert wurde. Da heißt es, so spricht der Herr, der Heilige Israel, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen ist eure Stärke. Dieses Wort könnte man im Hebräischen auch so übersetzen, wer glaubt, der haut nicht ab, der flieht nicht, der bleibt und übergibt sein Leben Gottes Führung und Gottes Fürsorge. Ihn erfasste kein Grauen, er geriet nicht in Angstzustände. Im Blick auf den allmächtigen Gott, dem er sein Leben anvertraut hatte, blieb die Heidenangst vor der Haustür. Und diese Heidenangst verdunkelt oft unser Zeugnis von Jesus. Ich habe das jetzt schon mal unseren Ältesten in der Gemeinde geschrieben. Ich habe so viel in letzter Zeit in der Gemeinde über Corona gehört. Und so wenig über das Vertrauen in Gott. Die Geborgenheit in Jesus. Die doch jetzt das alles entscheidende Kennzeichen von uns Christen sein soll. Dass uns keine Heidenangst erfassen kann. Das ist doch möglich, oder? Leute, wir stehen jeden Tag in tausend Gefahren, nur sind uns die meisten nicht bewusst. Weiß ich, was sich momentan in mir alles abspielt? Welche Zellen wuchern, weiß ich das? Nein, ich weiß es nicht. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott seine fürsorgliche Hand nicht von mir abzieht. Darauf bin ich angewiesen. Und so ehrte er Gott im Ausland, im Elend, in der Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren war, ehrte er Gott. Er wusste, um was es geht und worauf es ankommt. Wer glaubt, lässt sich nicht alarmieren. Und das alles in einem Alter unter 20 Jahren. Da würden wahrscheinlich manche erfahrene Christen sagen, wart nur mal ab, wenn du älter bist. Ne? Ja, wart nur mal ab. Wenn du erst mal all das durch hast, was ich durch habe. Ich ertappe mich manchmal bei solchen blöden Gedanken. Gegenüber Geschwistern, die noch jünger sind, die große Sprüche machen. Ich habe da auch meine großen Sprüche gemacht. Und ihr bekommt mich heute nur mit in einem Zustand des gebremsten Schaumes mit. Ja, ich war sehr, mir hat mal unser Direktor in Tabor gesagt, Helmut, es war gut, dass du im Reisedienst warst. Du warst nur aufgeteilt zu ertragen. Nur aufgeteilt. Ja, wenn du in eine Gemeinde gekommen wärst, hätte sich die Gemeinde kaputt gemacht. Ich weiß, als ich das erste Mal dann 93 in der Gemeinde kam, und ich dachte, weshalb kommen die nicht mit? Aber ja, da waren zehn hier. Und dann sagte mir meine liebe Schwester im Herrn, Helmut, langsamer. Aber Langsamkeit war nie mein Teil. Ja, das war nicht meine Gabe. Ich meine, ich habe mein Leben auf der Überholspur gelebt. Und es ist halt so, Gott ist in meine Schwäche hineingegangen, hat mich in Reisedienst berufen. So sehe ich das. Er wusste, alles andere wird für ihn eine Überforderung sein. Und ich bin Gott so dankbar, dass er das getan hat, dass er das Wichtigste in meinem Leben und das Größte ist, dass Gott mich ausgehalten hat. In all meinen Torheiten, die ich begangen habe, als junger und auch schon als älterer Mensch, da schäme ich mich heute manchmal so dafür, dass ich sage, Gott, es tut mir so leid, dass ich so töricht gehandelt und so dumm geredet habe. Meine Güte, ein bisschen was von dem Daniel hätte mir gut getan. Aber was mir vor einiger Zeit riesen eine Ermutigung war, war, dass ich mir mal unsere Kinder angeschaut habe. Dass sie diesen Bockmist nicht gemacht haben. Dass sie einen anderen Charakter haben. Und da dachte ich, da ist etwas an Fluch gebrochen. Meine Eltern waren nicht gläubig. Lebten ihre Vorfahren in der Zauberei. Mit schrecklichsten Auswirkungen. Und ich habe selber vieles noch an mir gehabt. Viele Jahre. Bis Lösung geschah, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ja. Und dann habe ich gesehen, Mensch, Gott hat etwas gebrochen und hat etwas Neues geschenkt. Besonnenheit. Eine Gabe, die ich von meiner Schöpfung her nicht habe. Ja. Dafür muss ich alles beten. Das haben die anderen schon so von Gott bekommen. Ja, Daniel, ein anderer. Leute, und das ist das Schöne im Reiche Gottes, dass Gott es in diesem Zirkus aushält. Seiner Gemeinde, seiner Leute, wo wir denken alle, ja, ich weiß es doch. Und Gott hält uns aus und Gott bleibt unter uns. Und er gebraucht nicht nur Daniels und seine drei Freunde, er gebraucht auch mich. In meinen ganzen Untiefen, die ich hatte, zum Teil noch hier und da aufblitzen. Es ist schön, so einen Menschen zu betrachten, was Gott aus einem Mann machen kann. Als ich jung war im Glauben, Anfang der 70er, 71 habe ich mich ja entschieden, da sangen wir oft das Lied, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Was könnte Gott aus deinem Leben machen? Immer wieder wird es mir mal in Erinnerung gerufen, diese Zeile. David muss ein tiefes Verlangen gehabt haben. Daniel, Entschuldigung, danke, danke. Das ist meine Soufflöse, ja. Habe ich immer dabei. Daniel muss ein tiefes Verlangen gehabt haben, seinem Gott im Ausland in allen Dingen zu fürchten, zu lieben und ihm zu vertrauen. Und Daniel konnte dort im heidnischen Ausland, in gottlosester Umgebung, ein Zeugnis sein, ein unzweideutiges Zeugnis, durch das später Nebukadnezar zum Glauben kam. Kapitel 4, sein Gebet. Nachdem er einige Aufblitzer schon mal hatte an Gottes Erkenntnis und dann wieder wegrutschte, dann wieder sein Standbild bauen ließ und zum Schluss hat ihn Gott so gedemütigt und dann hat er den Gott Daniels erkennen dürfen. Was für eine Wirkung, ne? Was kann Gott tun? Durch ein Leben. Wenn man Gott eine Chance gibt, darin zu wirken und seine Spur zu ziehen, etwas Stärkeres gibt es kaum in dieser Welt. Er ließ sich nicht in Rage bringen, in Zorn über Menschen, die ihm Böses getan hatten, sondern er behielt die Kontenance. Und er wurde so ein Zeugnis für seinen Herrn. Er wusste, worauf es bei einem Gläubigen ankommt. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich mir. Und diese Gedanken mögen uns in die Nacht begleiten. Darf ich noch beten? Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns nicht abgeschrieben hast, dass du uns aufgesucht hast. Und dass du dafür deinen geliebten Sohn geopfert hast, damit wir zurückkommen können zu dir. Wir beten dich dafür an. Für deine Demut und für deine Hingabe und danken dir, Herr Jesus, dass du nicht umgekehrt bist auf dem Weg, dass du uns Menschen gedient hast. Denn dazu warst du gekommen, zu dienen, nicht um dich bedienen zu lassen und dein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Danke, dass wir davon leben dürfen. Begleite uns in den Abend. Behalte den Gedanken in uns wach, den du uns heute geschenkt hast. Amen.